NDR 90,3 Podcast. Das Hamburger Hafenkonzert.
NDR 90,3.
Herzlich willkommen zur 3310. Sendung. Der Koch, heißt es, ist neben dem Kapitän der wichtigste Mann an Bord eines Schiffes. Wenn die Verpflegung nicht stimmt, ist die Stimmung schlecht. Essen an Bord, das ist unser Thema heute. Mein Name ist Petra Vollquarzen. Moin. Essen an Bord. Darum geht's heute im Hamburger Hafenkonzert bei NDR 90,3. Und wir starten mit einem ehemaligen Schiffskoch.
Mein Name ist Peter Burkert. Ich bin Fleischermeister von Beruf und in den Jahren von 59, 60 und später noch 62 als Kochsmart, als Schiffsschlachter und als Koch zur See gefahren.
Auf drei verschiedenen Schiffen der Hamburg-Amerika-Linie. Auf den Stückgutfrachtern Kassel und Erlangen und noch auf der Frankfurt, einem Kombischiff mit Besatzung und Passagieren. Als gelernter Schlachter ist Peter Burkert unter anderem dafür zuständig, die halben Schweine, die mit an Bord sind, zu zerlegen und küchenfertig zu machen. Außerdem schneidet er Gemüse und lernt nebenbei, wie er sagt, das Kochen. Die Gerichte gut bürgerlich.
Es gab Gulasch, es gab Schweinebraten, es gab halbe Hähnchen, es gab Fisch gekocht und gebraten, es gab Eintopf, es gab Kalbsfrikassee, Frikadellen oder Hackbraten, wie bei Muttern.
Asiaten zählen damals noch kaum zur Besatzung. Nur auf dem Kombischiff Frankfurt, auf dem auch Passagiere mitreisen, arbeiten Chinesen in der Wäscherei.
Die haben dann für sich alleine gekocht. Die wohnten Achtern, da hatten sie so eine Art Wok und darin machen die alles.
Was damals in der Kombüse völlig anders ist als heute, alles wird selbst gemacht.
Die Brötchen waren nicht als Rohlinge eingefroren mit. Der Bäcker hat jeden Abend seine Brötchen angesetzt und schmeckten ganz vorzüglich. Und wenn wir Mayonnaise brauchten, dann mussten wir die anrühren.
Besonders schwierig und vor allem zeitaufwendig ist das Kochen bei schwerem Seegang.
Es macht mehr Arbeit. Sonst haben Sie ein oder zwei Töpfe mit Kartoffeln auf dem Herd, um ein Beispiel zu nennen. Und dann haben Sie vier oder fünf oder sechs Töpfe drauf, weil man nur so wenig einfüllen kann. Bei schwerer See würde dann das überlaufen und das ist natürlich auch nicht gerade ungefährlich. Wir haben es gehabt, dass wir so schwere See hatten, dass einer am Herd gestanden hat, der zweite hat ihn festgehalten, damit er nicht wegrutscht und der dritte hat dann die Ausgabe gemacht. Also dann haben wir mit drei Mann für dieses Frühstück gearbeitet.
Peter Burkert und seine Kollegen in der Kombüse wissen, ihre Arbeit hat entscheidenden Einfluss auf die Stimmung an Bord.
Wenn Sie einen schlechten Koch haben, dann ist die Moral unten. Das ist unwahrscheinlich wichtig, dass Sie gut kochen und die Mannschaft in dieser Hinsicht zufrieden ist. Und deswegen ist der Koch mit der wichtigste Mann an Bord.
An besonderen Tagen gibt es besonderes Essen. Für die Mannschaft eine willkommene Abwechslung vom Alltag auf See.
Seemannssonntag ist der Donnerstag. Da gab es dann immer ein etwas besseres Essen. Und am Sonntag die Eier nach Wunsch, das liebten die Maten besonders. Das heißt, sie konnten morgens, kriegten jeder zwei Eier zur Verfügung und dann konnten sie auswählen, wie sie die haben wollten. Weichgekocht, hartgekocht, gebraten, von beiden Seiten mit Speck, ohne Speck, gespiegelt, gerührt, wie auch immer. Jeder Wunsch wurde erfüllt.
Mit Eiern hat auch eine Anekdote zu tun, die Peter Burkert erst heute mit zeitlichem Abstand erzählt. Auf einer der Reisen gibt es Beschwerden, weil die Eier nicht schmecken.
Die schmecken schon richtig alt und ich möchte es nur noch hart gekocht. Sie haben sie immer gegessen, aber es wurde so ein bisschen genörgelt.
Auf der Heimreise im letzten Hafen vor Hamburg werden deshalb frische Eier an Bord genommen, zur großen Freude der Mannschaft.
Da sprach sich wie Windeseile rum. Was haben wir gemacht? Wir haben natürlich die Kiste in die Kühllast gestellt und am nächsten Morgen haben wir die alten Eier natürlich erstmal wieder rausgeholt. Logisch. Wir sind ja gut erzogen. Erst wie eine gute Hausfrau, erst werden die alten Sachen weggeräumt. Und dann kam das Defilé, ne? Mensch, Chef, heute die Eier, das war ja ein Genuss. Die Frische war zu schmecken, es war herrlich. Wir drei haben dicht gehalten. Nicht mal meinem besten Freund an Bord habe ich das verraten.
Nach der Seefahrt macht sich Peter Burkert als Fleischer in Langenhorn selbstständig. Heute ist er Rentner und Ehrenamtlicher im Internationalen Maritimen Museum. Erzählt dort unter anderem in Vorträgen von seiner Arbeit als Schiffskoch. Immer am Ende verteilt er an die Besucher ein persönliches Rezept.
Ein Rezept über das Lapskausessen.
Lapskaus, das Seemannsgericht schlechthin. Um die Zubereitung geht es später auch nochmal in dieser Sendung. Musik. Essen an Bord. Unser Thema heute im Hamburger Hafenkonzert bei NDR 90,3. Auf Deck 6 des Internationalen Maritimen Museums steht Birgit Altendeitering-Tiggemann vor Vitrinen mit historischem Glas und Geschirr. Genau hier in der Abteilung Passagierschifffahrt ist sie zum ersten Mal auf die Tischkultur aus der Anfangszeit der Schiffsreisen aufmerksam geworden.
Also als Designerin hat mich in erster Linie besonders die Gestaltung der historischen Speisekarten inspiriert und auch wirklich fasziniert. Die Reisekultur an sich, dieses festliche Tafeln, das Zelebrieren der Speisen.
Im Jahr 1900 läuft in Hamburg bei Blom und Voss das erste als Kreuzfahrtschiff gebaute Schiff, die Prinzessin Victoria Luise, vom Stapel. Es gibt luxuriöse Kabinen mit eigenem Bad, eine Bibliothek und einen prunkvollen Speisesaal. Ein kleines Detail im Museum gibt einen ersten Eindruck vom Luxus an Bord.
Was hier ein besonderes Schmuckstück in dieser Vitrine ist, ist der Champagnerkorken der allerersten Kreuzfahrt auf der Prinzessin Victoria Luise. Das war ja die erste offizielle Kreuzfahrt und das erste offizielle Kreuzfahrtschiff, was hier von Hamburg aus zur Jungfernfahrt nach New York aufgebrochen ist. Und dieser Champagnerkorken war dabei.
Was die Designerin Birgit Altendeitering-Tiggemann besonders fasziniert, die aufwendig gestalteten Menükarten. Häufig waren es bekannte Künstlerinnen und Künstler, die mit der Gestaltung beauftragt wurden.
Also hier sehen wir eine Speisekarte von der Harpark, die von Ilna Evers Wunderwald gestaltet wurde. Ja, man sieht hier fantasievoll gestaltete Fische. Es gibt eine besondere Speisekarte auch von ihr, wo eben auch ein fliegender Fisch dargestellt wird.
Menükarten wie diese und die Tischkultur auf den damaligen Seereisen beeindrucken auch Hamburgs Spitzenkoch Heinz Wehmann vom Landhaus Scherrer.
Das gehörte damals dazu. Verschiedene Geschirre, Porzellane und so weiter. Das ist schon enorm, was für einen Aufwand man getrieben hat, um die einzelnen Menüfolgen bildreich sehr gut zu gestalten.
Inspiriert von den historischen Menükarten im Museum haben sich die Designerin und der Koch zusammengetan und ein Buch herausgegeben. Für Stories of Menu hat Heinz Wehmann die Menüs von damals neu interpretiert. Das festliche Abendessen auf der Jungfernfahrt der Prinzessin Victoria Luise diente ebenso zur Inspiration wie das Festmahl zur Eröffnung des Nord-Ostsee-Kanals. Auch diese Speisekarte findet sich im Internationalen Maritimen Museum.
Vorne steht eben darauf Festtafel aus Anlass der feierlichen Eröffnung des Nord-Ostsee-Kanals in Holtenau am 21. Juni 1895. Wir haben die klare Hühnerbrühe, dann haben wir die Heidelberger Forellen, Lendenbraten mit Perigot-Trüffeln, Rehschnittchen mit Oliven in Kruste, Hummer auf Gloucester-Art, Brüsseler Geflügel mit römischem Salat, Artischockenböden überbacken, junge Schoten, gefrorenes, Chesterstangen, Früchte und Nachtisch.
1080 Gäste waren zum Festmahl geladen. Getafelt wurde nicht auf einem echten Schiff, aber auf einem opulenten Nachbau.
Also extra für diesen Festakt wurde die Fregatte Niobe nachgebaut, damit die 1080 Gäste eine angemessene Location, würde man heute sagen, für diesen Festakt haben.
In den Menüs von damals finden sich übrigens nicht nur ernst gemeinte Speisefolgen. Legendär sind auch die Polar- oder Äquatortaufen mit allerlei verrückten Einfällen.
Eisbärzähne in Rentiermilch, gebackene Seehundsflossen mit Quallensoße.
Heinz Wehmann hat auch schon mehrfach auf einem Schiff gekocht, auf der MS Europa. Mit den Geräten und Zubereitungsmöglichkeiten von heute kein Problem. Aber damals...
Also unter den Bedingungen, wo die gearbeitet haben, muss man sagen, kann man nur den Hut ziehen. Da haben wir es heute sehr gemütlich in den Küchen mit den modernen Techniken. Es wird heute sehr modern gearbeitet. Und ich denke mir, das ist, wenn es jetzt kein Seegang ist, das ist eigentlich einfach.
Das gemeinsame Buch mit Heinz Wehmann ist veröffentlicht. Das Thema, die Reisekultur von damals, bleibt für Birgit Altendeitering-Tiggemann auch über dieses Projekt hinaus faszinierend.
Dass man sich in jeder Hinsicht unglaublich viele Mühe gegeben hat. Alles rumherum war perfekt.
Alles perfekt für Gäste, die es sich leisten konnten. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts war eine Kreuzfahrt nur etwas für die höhere Gesellschaft. Heute dagegen gönnen sich viele Menschen eine Kreuzfahrt. Mehrere tausend Passagiere wollen an Bord der Schiffe verpflegt werden. Wie das logistisch gelingt, dazu gleich mehr. Essen an Bord, darum geht es heute im Hamburger Hafenkonzert bei NDR 90,3. Besonders viel, einfach weil besonders viele Passagiere an Bord sind, wird natürlich auf Kreuzfahrtschiffen gegessen. Das zur Kloska-Gruppe gehörende Unternehmen Basti und Lange betreibt hier bei uns in Hamburg auf Finkenwerder ein großes Zentrallager. Von hier aus werden Kreuzfahrtschiffe mit Lebensmitteln versorgt.
Das ist im Grunde die gesamte Flotte der AIDA-Schiffe, bekommt weltweit von hier aus den Proviant gesendet. Ist egal, wo gerade das Hauptloading ist, wo das Schiff liegt. Der Proviant kommt von hier.
Nadine Kloska ist die Chefin hier. Die Fläche, auf der die Lebensmittel für Kreuzfahrtschiffe gelagert werden, ist beachtlich.
Die Lagerfläche insgesamt sind hier 20.000 Quadratmeter, die wir haben, wovon 15.000 für Proviant bereitgehalten werden.
An der Rampe stehen mehrere Lkw, die gerade beladen werden. Stefanie Gattermann ist für die Logistik zuständig.
Es gibt einen festen Logistikplan, den die Reederei selber ausarbeitet. Sie legt selber fest, wann welches Schiff wo versorgt wird und vor allem auch mit was. Generell ist es so, dass das Schiff abhängig vom Fahrtgebiet so 3 bis 4 Wochen vorher eine Bestellung auslösen muss, das an die Reederei übermittelt. Und von dort aus wird dann die Bestellung nochmal gegengeprüft und wird dann an die Lieferanten versendet.
In Halle 1 lagert die Tiefkühlware. Mitarbeiter Erik Log und seine Kollegen sind gerade dabei, die nächsten Lieferungen zusammenzustellen.
Das ist jetzt zum Beispiel eine Palette für die AIDA Soul. Fisch, halt Fleisch, Räucherlachs, also Fisch von A bis Z eigentlich alles. Hier haben wir noch sämtliche Soßen drin. Hühnchen, Rind haben wir halt gesagt, alles.
Bei minus 24 Grad lagert die Tiefkühlware. Eine Halle weiter ist es nicht mehr ganz so kalt. In den Regalen Flaschen und Konserven im XXL-Format.
Hier lagern wir Ketchup-Soßen. Das sind jetzt Oliven, schwarze, gefüllte, grüne Oliven. Thunfisch in Öl, Maiskolben. Die gängigsten Artikel sind natürlich Pommes, Eis. Was wir jetzt natürlich auch im Sommer, wo viele Familien jetzt wieder an Bord gehen, sofort die Nachfrage entsprechend steigt. Ja, ansonsten aber auch sowas wie Nudeln, Reis, also so die Basic-Lebensmittel.
Jede Palette bei Basti und Lange hat einen Barcode. So wissen die Mitarbeiter immer, wo was ist.
Jetzt haben wir hier frisches Obst und Gemüse. Wir haben Kollegen auf dem Hamburger Großmarkt, die dort nachts dieses Gemüse frisch kaufen und versandfertig verpacken. Das ist jetzt hier für AIDA Soul. Erdbeeren, Würsingkohl, momentan natürlich Spargelzeit. Wir haben hier aber auch Orangen, Steckrüben. Also Obst und Gemüse ist eigentlich ganz temperaturempfindlich. Die mögen überhaupt gar keine Temperaturschwankungen. Weswegen wir das auch gekühlt bei uns lagern, aber halt auch gekühlt verladen. Wichtig ist dann auch, dass es abgedeckt ist, dass man A, nicht reingreifen kann, dass aber auch kein Schwitz- oder Kondenswasser von oben rauf tropft. Fängt die Ware sonst an zu schimmeln.
Fehlen noch die Getränke, Wasser, Wein und natürlich Bier. Die kleineren AIDA-Schiffe bekommen Bier in 30 oder 50 Liter Fässern geliefert, die größeren Schiffe in Tanks.
Es gibt an Bord einen Raum, wo diese Tanks gelagert und angeschlossen werden, dass man also die Fässer, die kleineren Fässer nicht einmal quer durchs Schiff schleppen muss, sondern wo man unten dann nur noch schnell die Anschlüsse ändern muss. Ja.
Zum Schluss noch ein Blick in die sogenannte technische Halle. Hier lagert alles, was man nicht essen kann, aber zum Essen braucht.
Also hier haben wir jetzt eine Palette mit Geschirr für die AIDA Perla. Dort drüben haben wir eine Palette mit Gläsern für die Luna.
Das Zentrallager von Basti und Lange auf Finkenwerder. Die Dimensionen, mit denen die Mitarbeiter hier hantieren, sind beeindruckend.
Im letzten Jahr, um ein paar Dimensionen zu geben, haben wir knapp 3.500 Lkw und Container verladen mit insgesamt 45.000 Tonnen Ware und 94.000 Paletten.
Wer nach einem echten Seemannsgericht gefragt wird, dem fällt zumindest als Hamburger zuallererst eins ein: Lapskaus. Aber warum ist Lapskaus eigentlich ein Seemannsessen? Wie bereitet man es zu und was gehört rein ins Original Hamburger Lapskaus und was nicht? Jan Wulff.
Will ich kochen, was ich mag, geht's voll in die Hose. Darum esse ich Tag für Tag Lapskaus aus der Dose.
Nein, aus der Dose stammt das Lapskaus hier nicht. Denn im Old Commercial Room gegenüber vom Michel ist Lapskaus eine regelmäßig frisch zubereitete Spezialität.
Entweder als Vorspeise, als Hauptgang, Also Lapskaus ist schon bei uns der Renner.
Sagt Reinhard Paul Rauch, von seinen Freunden auch Butsche genannt. Er ist Inhaber eines der traditionsreichsten Restaurants Hamburgs. Seit 1795 gibt es den Old Commercial Room. Das Seemannsgericht Lapskaus, das dort vermutlich schon seit Anbeginn auf der Karte steht, ist aber schon um einiges älter.
Also Lapskaus gab es schon, bevor es die Kartoffel gab. Jetzt fragt man sich, wie geht das denn?
Heute ist Kartoffelbrei eine der Grundzutaten eines jeden guten Lapskaus. Bevor die Kartoffel mit den Spaniern nach Europa kam und ihren Siegeszug als Grundnahrungsmittel antrat, nahm man einfach das, was da war.
Original Lapskaus hat man aus Trockenzwiebeln gemacht. Man hat Trockenzwiebeln genommen und dann das Fleisch rein und hat das vermischt mit den Gewürzen. Hauptbestandteile sind Zwiebeln, Pfeffersalz.
Heraus kam ein Brei, den auch skorbutgeplagte Matrosen mit lockeren Zähnen ohne weiteres wegschlürfen konnten. Erstmals schriftlich erwähnt wird das Seemannsgericht Lapskaus, im Englischen auch Lobskaus genannt, im Jahr 1706 von dem britischen Satiriker, Autor und Schankwirt Ned Ward. In der deutschen Literatur beschrieben wird es erstmals 1878 in einem seemännischen Wörterbuch. Warum das Gericht gerade bei Seefahrern so beliebt war, liegt für Reinhard Paul Rauch auf der Hand.
Jeden Tag mussten die Fisch essen. Die waren natürlich dankbar für alles, was nicht nach Fisch schmeckte. So haben sie sich gefreut, wenn es Lapskaus gab. Natürlich ohne Fisch, nicht? Sonst hätten sie den Koch, den Smutsche, wahrscheinlich Kiel geholt.
Eine gewisse Portion Pökelfleisch gehörte auf den Segelschiffen lange zur vorgeschriebenen Ration eines jeden Seemanns. Sein purer Verzehr allerdings nicht immer ein Genuss.
Das Salzfleisch, das war so salzig gewesen, damit das schön haltbar ist, dass sie das Salzfleisch durchs Meerwasser ziehen mussten, um es ein wenig zu entsalzen.
Vielleicht auch ein Grund, warum man schon recht früh begann, es mit anderen, neutraleren Zutaten zu mischen. Heute übernimmt im Old Commercial Room ein Fleischwolf, der sogenannte Cutter, das Mischen und Zerkleinern der Zutaten. Für die Zubereitung des weit über die Stadtgrenzen hinaus bekannten Lapskaus ist Chefkoch Collins Mensa zuständig. Und hier ist das Rezept.
Ja, erstmal nehmen wir die Rinderbrust. Alle Fett muss ab, ohne Knochen und in kleine Stücke geschnitten.
Zusammen mit gekörnter Brühe, Salz, Pfeffer und halbierten Zwiebeln kommt das Ganze in den Kochtopf und wird gegart, bis das Fleisch schön weich geworden ist.
Ungefähr eine Stunde lang.
Dann wird das Fleisch aus der Brühe genommen und in den Fleischwolf getan. Dabei ist darauf zu achten, dass die Fleischmasse nicht zu fein wird.
Dann kommt das Fleisch nochmal in die Brühe. Kocht man ungefähr noch eine halbe Stunde. Und von da kommt die Kartoffel rein. Dann hast du deine Lapskaus fertig.
Serviert wird das Ganze mit roter Beete, Salzgurke und Spiegelei. Knapp 50% beträgt der Fleischanteil im Lapskaus des Old Commercial Rooms. Das ist Inhaber Butsche Rauch wichtig. Genauso wie eine andere Tatsache.
Die Quitsches, das sind die Zugereisten, die das nicht kennen, die sagen sich, wo ist denn der Rollmops? Das haben sie irgendwo mal gesehen, so ein Bild, Lapskaus mit Rollmops. Also, original ist immer ohne Fisch.
Natürlich kommt der Gastronom den Wünschen seiner Gäste aber trotzdem stets entgegen.
Deswegen servieren wir den mit Matsches. Aber das Matsches liegt separat auf dem anderen Teller.
Unzählige Prominente sind schon im Old Commercial Room gewesen. Auf der Speisekarte füllen die Namen eine ganze Seite. Und auch wenn die Optik des Essens manche stutzig machte, geschmeckt hat es den meisten. Und einem besonders.
Mario Adolf war hier. Und dann habe ich ihm Lapskaus empfohlen, so in kleinen Gläsern. Hat er probiert. 5 Gläserchen hat er hintereinander gegessen und gesagt, es ist toll, sagt er.
Und was trinkt man dazu?
Also ich würde sagen, zu einem Lapskaus am besten ein schönes, kühles Bier. Und zum Finale hinterher ein Köm nach Hamburgrad. Schönen Köm.
Mittelmeer, Karibik, Südostasien, wo viele gern Urlaub machen würden, hat der Hamburger Koch Thomas Dippel 3 Jahre lang gearbeitet.
Ich habe an Bord mehrerer größerer Luxusjachten gekocht, also die kleinste war 55 Meter, die größte war 84 Meter.
Luxuriöse Motorjachten mit allem Komfort. Die Eigner selbst sind nur selten an Bord. Meist chartern gut situierte Gäste die Yacht. Als Koch verpflegt Thomas Dippel die bis zu 12 Passagiere und 25 Crewmitglieder.
Man kann die Küche schon mit einer Restaurantküche vergleichen, teilweise sogar besser. Also in der Größenküche hatte ich wirklich alles. Da standen sogar zwei Dönerspieße rum, weil der Besitzer ein Grieche war. Und da hatten wir Gyrospieße. Wir hatten zwei riesige Öfen. Wir hatten einen Grill mit Vulkansteinen, zwei Kühlhäuser. Alles, was eine Restaurantküche zu bieten hat und mehr eher.
Das größte Problem ist die Logistik. Thomas Dippel ist nicht nur fürs Kochen, sondern auch für den Einkauf der Lebensmittel zuständig.
Anders als auf dem Kreuzfahrtschiff. Man weiß heute nicht, wo man morgen ist. Das ist die Gäste bestimmen, wo es hingeht. Und man kann bestellen, ob man noch an dem Ort ist, wo man es hinbestellt hat. Am nächsten Tag ist eine andere Frage. Ich habe immer alles da gehabt, sodass man wirklich, wenn der Gast sagt, er hätte jetzt gerne ein Steinbutt, auch ein Steinbutt an Bord hat.
Ein Glücksspiel. Gut möglich, dass die Gäste genau das, was man alles vorbereitet hat, dann doch nicht wollen.
Ich habe auch schon Fisch eingekauft für 10.000 Euro. Und habe davon gar nichts gebraucht, weil die Gäste keinen Fisch haben wollten. Auf dem Zettel stand, sie lieben Meeresfrüchte. Es war tatsächlich von 12 Leuten nur eine Person, die Fisch gemocht hat.
Immer mal wieder begegnet Thomas Dippel Prominenten. Die meisten seiner Gäste aber sind namentlich nicht so bekannt.
Weniger tatsächlich die Hollywood-Superstars. Die sind meistens Gäste der Leute, die chartern. Sehr viel Großindustrielle. Wenn man die Leute googelt, findet man sie immer. Man kennt sie selten mit Namen. Also wirklich sehr viel Großindustrielle, sehr viel Firmenbesitzer. Prinz von Monaco hatte ich zum Beispiel auch mal an Bord. Das war aber für eine Veranstaltung in Monaco. Der war auch ein Gast, der Yachtbesitzer. Kevin Spacey war mal auf der Yacht neben uns. Und es gibt tatsächlich auch viele Großindustrielle. Die zahlen auch gerne mal jemand, um sozusagen, ja, heute war der und der bei mir an Bord. Kommt auch sehr oft vor.
Während der Koch arbeitet, vergnügen sich die Gäste beim Wasserski- oder Jetski-Fahren. In den Häfen kommt es vor, dass noch viel mehr Personen bewirtet werden müssen, als an Bord sind.
Einmal waren wir mit 3 Yachten unterwegs, das war auch sehr interessant. Und dann kamen halt auch immer mal alle von den anderen Yachten auf unsere Yacht zum Essen. Ja, 50 Leute für mehrgängige Menüs, dann kommt man dann schon an seine Grenzen sehr schnell.
Zwischendurch auf Märkten einkaufen kommt kaum in Frage. Die Qualität der Lebensmittel muss stimmen, die Gäste sind anspruchsvoll.
Auf so einer Yacht, das ist für die Urlaub im 5- bis 6-Sterne-Hotel. Da wollen die auch dementsprechend essen. Es gibt allerdings auch ganz andere. Ich habe auch Gäste gehabt, das war mal eine irische Gruppe, das waren ganz nette Leute. Die haben dem Personal immer das Essen weggegessen. Da gab es einen Tag, gab es Mexikanisches, haben die gerochen und dann haben die gesagt, oh, wir wollen bitte das auch haben.
Und auch dieser prominente Gast ist mit wenig zufrieden.
Niki Lauda war da nur am Wochenende zu Besuch tatsächlich und er hat seinen Leberkäse selber mitgebracht aus Wien. Und er wollte unbedingt Leberkäse mit Spiegelei, also ganz simpel.
Zwischendurch kocht Thomas Dippel auch mal auf einer Segeljacht. Das aber ist nichts für ihn.
Kochen unter Segel, also für mich war es ein Albtraum. Es wird ja immer so im Zickzack gesegelt. Wenn der Kapitän dann vergisst, einem Bescheid zu sagen und man nicht gleich alles festgemacht hat, dann fliegen einem halt die Sachen von einer Seite auf die nächste. Man muss immer irgendwie die Töpfe fixieren. Das heißt, man macht sich zerbrechlich nicht nur den Kopf über das Menü, sondern auch, wie kriege ich das jetzt hin, das zu kochen, ohne dass es mir irgendwo hinfliegt oder dass ich mich dabei verbrenne?
Er wechselt wieder auf eine Motorjacht, fährt unter anderem bis nach Südostasien, nach Thailand und Burma. Und er verdient gut, deutlich mehr als an Land.
Man verdient ungefähr das Dreifache eher, locker.
Nach 3 Jahren auf Luxusjachten geht Thomas Dippel wieder an Land. Heute wohnt er in Winterhude. Er ist gerade Vater geworden, arbeitet als Mietkoch und gibt Kochkurse. Die Arbeit auf Yachten, sagt er, ist anstrengender als in jedem Sterne-Restaurant, weil man für alles zuständig ist. Trotzdem missen möchte er die Zeit auf keinen Fall.
Also ich habe sehr viel gelernt auf den Yachten. Aber ja, man wird halt nach Sachen gefragt, die ich teilweise auch noch nie gehört habe. Ich hatte libanesische Gäste, ich hatte russische Gäste, chinesische Gäste. Man kann sich wirklich in der Küche austoben. Man muss nicht wie in einem Restaurant ständig kalkulieren, günstig einkaufen, sondern man kauft einfach das Beste. Jemand, der eine Yacht chartert, für den ist das, was das Essen kostet, sind das wirklich Peanuts, muss man sagen.
Essen an Bord. Darum geht's heute im Hamburger Hafenkonzert bei NDR 90,3. Und gleich hören wir mal, wie zufrieden die Seeleute auf Containerschiffen mit der Verpflegung so sind. Sie hören das Hamburger Hafenkonzert bei NDR 90,3. Wie wichtig ist Seeleuten das Essen an Bord? Was essen sie gern? Und welche Möglichkeiten hat ein Seemann, wenn er sich über schlechtes Essen oder Wasser an Bord beschweren möchte? Jan Wulff.
Donnerstag, 18 Uhr im Seemannsclub Duckdalben in Waltershof. Wie jeden Abend versammeln sich hier Matrosen aus aller Welt. Mit ihren Schiffen haben sie im Hamburger Hafen festgemacht und wollen ein bisschen Freizeit fernab des Bordalltags verbringen. Nach Hause telefonieren, Billard spielen oder Karaoke singen.
Einer der Seeleute, die heute gekommen sind, steht im Außenbereich des Seemannsclubs und genießt die Sonne.
My name is Nikhil and I am basically from India.
Mein Name ist Nikhil, ich bin aus Indien und dritter Offizier an Bord des Containerschiffs YM Unity.
Seit etwa 6 Jahren ist Nikhil auf See unterwegs und das erste Mal in Hamburg. Klar, sagt er, das Essen an Bord spiele eine sehr große Rolle.
Es ist wirklich sehr wichtig. Seeleute opfern vieles. Sie sind weit weg von ihrer Familie und ihren Lieben und sie leben ein sozial isoliertes Leben. Wenn sie dann auch noch kein gutes Essen bekommen, ist das eigentlich das Schlimmste, was passieren kann.
Seeleute tragen die Heimat immer in ihren Herzen. Und zur Heimat gehört natürlich auch das Essen.
Das Essen, das in deiner Heimat gekocht wird, ist immer das Beste, nicht wahr? Also ist alles, was an dieses Level heranreicht, das Beste, was du einem Seemann geben kannst.
Das denkt auch Adam Alberto von der MV Gladstone, ein Massengutfrachter. Gerade ist er dabei, mit einem Schiffskollegen Tischtennis zu spielen. Für ihn ist klar, was er am liebsten isst.
Filipino food, because I am Filipino.
Ganz leicht ist es nicht, allen Geschmäckern an Bord gerecht zu werden. Es sind meist viele unterschiedliche Nationalitäten, die an Bord von Containerschiffen ihren Dienst tun. Auch auf der YM Unity, dem Schiff von Nikhil, ist das der Fall.
Auf dem Containerschiff, auf dem ich fahre, sind Russen, genauso wie Inder, Chilenen, Türken und Australier.
And Australians.
Klar, dass da nicht jede individuelle Vorliebe bedient werden kann.
We cannot make different food for everybody.
Wir können natürlich nicht für alle unterschiedliches Essen machen, aber wir machen Essen, das von allen gemocht wird. Gewöhnlich gibt es 2 Gerichte. Die Asiaten nehmen dann das scharf und stark gewürzte Essen und der Rest bevorzugt das normal gekochte Essen.
Nikhil und der Rest der Besatzung der YM Unity haben Glück. Der Koch auf ihrem Containerschiff sorgt sich sehr um das leibliche Wohlergehen seiner Kollegen an Bord. Doch nicht auf jedem Schiff sei die Qualität des Essens gleich gut, sagt Seemannsclub-Mitarbeiter Sören. Bereits seit vielen Jahren steht er in direktem Kontakt zu den Seeleuten. Er weiß um die großen Probleme, die schlechtes oder auch falsches Essen auslösen kann.
Also es ist total verschieden. Also an manchen Schiffen ist es so, dass mitteleuropäisches Essen geliefert wird, oft auch italienische Kost, womit halt Leute aus Indonesien oder irgendwie aus asiatischen Ländern herzlich wenig anfangen können, was auch oft zu Magenverstimmungen führt und dementsprechend auch aufs Gemüt schlägt. Also das gibt wirklich viele Stories von wirklich grausamem Essen, wo die Seeleute wirklich zu knausern haben, wo auch oft die Köche vielleicht gar nicht so viel für können, weil das einfach von der Reederei so gestellt ist und gesagt wird, hier gibt es mitteleuropäisches Essen. Geht aber bis hin zu dem Moment, dass ein Koch an Bord ist, der total talentiert ist und wirklich, wirklich gutes Essen serviert. Also beides ist möglich und oft kriegen wir halt von beidem auch mal was mit.
Auch Peter ist seit vielen Jahren Mitarbeiter des Duckdiven. Einer seiner Jobs ist es, die Seeleute von ihren Schiffen abzuholen und sie in den Seemannsclub zu bringen. Nicht selten schütten die Seeleute ihm schon während der Fahrt ihr Herz aus.
Wenn zum Beispiel Seeleute mit uns alleine fahren, dann gibt es oftmals auch so ganz vorsichtige Hinweise, dass an Bord mit dem Essen nicht alles in Ordnung ist.
Ganz diskret gehen die Mitarbeiter dann mit diesen Fällen um.
Ich kann so viel darüber reden, dass nichts ohne das Einverständnis vom Seemann gemacht wird, weil der Seemann muss wieder zurück an Bord, wir nicht. Wenn der Seemann aber damit einverstanden ist, weil die Not vielleicht so groß ist, dann haben wir durchaus Mittel, zum Beispiel über die ITF, über die Gewerkschaft, dass dann ITF-Inspektoren an Bord gehen und dann das Schiff inspizieren. Und dann wissen sie ja, wonach sie suchen müssen. Ne? Und dann finden sie das auch. Und dann wird das auch sehr schnell abgestellt. Also das geht eigentlich immer gut aus. Geht immer gut aus.
Nikhil, der dritte Offizier des Containerschiffs YM Unity, freut sich indes auf das nächste Grillen an Bord. Das sei immer etwas Besonderes, weil es auch mit einer Party verbunden sei. Und dann ist da noch der Tag, an dem immer echtes indisches Essen gekocht wird. Biryani.
It's a dish of rice.
Das ist ein Gericht mit Reis, Hühnchen und Hammelfleisch. Das ist wirklich sehr scharf und stark gewürzt. Sie kochen es jeden Sonntagnachmittag und jeder ist verrückt danach. Die zählen die Stunden, wann endlich wieder Sonntag ist und Biryani gegessen wird.
Essen an Bord. Das kann, wie gerade gehört, ein indisches Gericht auf dem Containerschiff sein, das Buffet auf einem Kreuzfahrtschiff oder Tütenessen. Auf dem Steg beim NRV, dem norddeutschen Regattaverein an der Alster, sitzt Matthias Müller von Blumenkron. Mit seiner Class 40 Rennjacht nimmt der Hamburger Segler regelmäßig an Langstreckenregatten teil. Auf dem Tisch vor sich hat Matthias Müller von Blumenkron viele bunte Tüten ausgebreitet.
Ich habe hier eine Gourmet-Auswahl mitgebracht für unsere Transatlantik-Regatta. Das sieht jetzt alles bunt verpackt aus hier, alles zusammengepresst in Tüten. Also es ist alles gefriergetrocknet. Wir sind ein kleines Schiff, ein leichtes Schiff, 12 Meter lang, extrem auf Geschwindigkeit gebaut. Es kommt auf jedes Gramm an und so kommt es natürlich auch beim Essen darauf an, dass wir nicht zu viel Gewicht mitnehmen.
Einmal am Tag, meistens abends, dienen diese Gerichte der vierköpfigen Crew als Hauptmahlzeit.
Essen an Bord ist extrem wichtig. Für uns gibt es eigentlich so eine Regel, eat, sleep and then fight. Also wenn du zu wenig Schlaf hast, also wenn wir auf, sagen wir mal, weniger als 4 Stunden am Tag kommen, dann wird es mühsam, dann lässt die Konzentration nach. Also versuchen wir mehr als 4 Stunden am Tag zu schlafen. Und wir versuchen immer, egal bei welchem Wetter, eine warme Mahlzeit zu nehmen.
Früher, als er mit seinem Vater gesegelt ist, waren als Proviant immer Konserven an Bord. Die modernen Tütengerichte sind da was ganz anderes. Zwar geht es in erster Linie darum, möglichst effektiv Nahrung aufzunehmen, aber findet Matthias Müller von Blumenkron, die gefriergetrockneten Gerichte schmecken gar nicht mal schlecht.
Wir haben hier Farfalle with Gorgonzola und Spinach Sauce, also mit Gorgonzola und Spinatsoße. Dann haben wir Beef Stroganoff, Külling Curry, Hühnchen mit Curry, ne? Ja. Und Lammegrüte, das ist so ein Lamm-Eintopf. Es ist nicht irgendwie alles nur ein Eintopf mit einer anderen Farbe, sondern es schmeckt wirklich unterschiedlich. Und darauf wird auch Wert gelegt, dass man dann mal in der großen Tüte mit den Suppen wühlen darf und mal sich das rausziehen kann, was man jetzt gerne essen möchte.
Tatsache ist, jede andere Nahrungsaufnahme wäre an Bord kaum praktikabel. Wenn die Rennjacht mit Geschwindigkeiten zwischen 15 und 20 Knoten übers Wasser schießt.
Es ist extrem laut, es ist nass an Deck, unter Deck nicht so und es ist sehr ruckelig. Und da ist es gut, dass man so ein praktisches Zeug hat. Also heißes Wasser kocht im Kessel, Tüte aufreißen, reingießen, fertig. Kein Geschirr, kein Abwaschen. Das wird dann in der Mülltüte entsorgt und später an Land gebracht.
Zwar essen die Regattasegler ohne Geschirr aus der Tüte, trotzdem, wann immer möglich, werden die Mahlzeiten gemeinsam eingenommen.
Einer muss natürlich steuern, der muss dann ein bisschen warten, bis er abgelöst wird. Aber der Rest ist gemeinsam. Ist auch so ein bisschen so ein Ritual.
Zwischendurch am Tag gibt es Müsli-Riegel oder andere Kleinigkeiten.
Highlight ist immer, das gibt es alle 2 Tage, Cabanossi mit Pumpernickel oder auch eine getrocknete Salami. Dann wird Scheibe für Scheibe dann rausgereicht durch die Gischt an die Leute, die da in der Nässe sitzen und denen das Wasser um die Ohren fliegt.
Aber auch bei der Hauptmahlzeit achten Matthias Müller von Blumenkron und seine Crew auf Abwechslung.
So alle 3-4 Tage kommt eine Portion Pasta, die dann auch mit entsprechender Soße angerichtet wird. Das wird dann ganz normal im Kochtopf zubereitet. Es wird dann allerdings aus dem Kochtopf gelöffelt, weil wir haben keine Teller.
Für die Pasta muss er noch einen neuen Kochtopf besorgen. Der alte ist bei der letzten Transatlantik-Regatta im Dezember über Bord gegangen. Am 8. Juli geht es wieder los, aus Anlass des 150. Vereinsjubiläums von Bermuda zurück nach Hamburg.
Also wir nehmen Proviant ungefähr für 22 Tage mit. Ich hoffe, dass wir so nach 17, 18 Tagen in Hamburg sein werden.
Mehr als 2 Wochen unterwegs auf dem Atlantik, mit wenig Schlaf und anstrengender Arbeit an Deck. Auch wenn die Tütengerichte so schlecht nicht sind. Nach jeder Langstreckenregatta freuen sich alle auf die erste richtige Mahlzeit an Land.
Also das Ankommen nach so einer Regatta, wenn man 3 Wochen auf See war, das kann man sich gar nicht vorstellen. Das ist ein Fest der Sinne. Wenn man dann zum ersten Mal in einem Restaurant sitzt und ein anständiges Steak isst oder auch nur eine Pizza, dann kommen einem fast die Tränen, ja.
Sie hören das Hamburger Hafenkonzert bei NDR 90,3. Die Segelsaison bei uns im Norden hat wieder begonnen und auch hier ist die Frage, was wird gekocht an Bord? Gerade wenn es unter Deck eher eng ist und es auf der kleinen Segeljacht keinen Kühlschrank gibt. Die See kocht, so heißt der Internetblog einer Hamburger Seglerin, die wir Ihnen jetzt vorstellen. Hamburger Yachthafen in Wedel. In einer Faltbox trägt Cornelia Glänz die frisch gekauften Zutaten über den Steg zum Schiff. Ihr eigenes kleines Segelboot liegt in Dänemark. Deshalb wird heute bei Thomas Kuth und Rita Lindenblatt an Bord gekocht.
Das ist ein Plattbodenschiff aus Holland, eine Seeschau oder Seeschuh.
Das Boot heißt Bonte Piet.
Bevor sie anfängt zu kochen, macht Cornelia Glenz noch Fotos von den Zutaten. In ihrem Blog gibt sie Rezept- und Provianttipps. Dabei dreht sich alles ums Essen und Genießen auf kleinen Segeljachten.
Ich finde, es schmeckt nirgendwo so gut wie an oder auf dem Wasser. Und deswegen habe ich gedacht, wenn man schon auf dem Schiff ist und man ist in der schönsten Natur und es gibt in Dänemark, wo unser Schiff liegt, nicht so viele Restaurants, also zumindest nicht in jedem Hafen, da möchte ich auch gut essen.
Für diesmal hat sie sich eine Vorspeise und ein Hauptgericht überlegt. Los geht's mit Spargel.
Das Wichtigste ist ja immer, dass man saisonal kocht. Und deswegen habe ich mir überlegt, dass wir als Vorspeise Spargel Carpaccio machen.
Bootsbesitzer Thomas Kuth hilft, den Spargel zu schälen und die Stangen der Länge nach in dünne Scheiben zu schneiden.
Mit einem, was ist das, ein Trüffelhobel?
Den hat Cornelia Glenz mitgebracht. Genau wie ihr Lieblingsstück in der Kombüse, eine schwedische Gewürzmühle. Ansonsten gilt lieber wenig Küchenwerkzeuge, aber die richtigen.
Man braucht eigentlich wirklich nicht viel. Man braucht ein Brett, ein Messer, also mehrere Messer, die sollten auch wirklich scharf sein, so wie das hier. Also Küchengeräte, dafür haben wir auch überhaupt keinen Platz. Und eine Pfanne, ein, zwei Töpfe, ein Sieb.
Die rohen Spargelstangen werden schön drapiert und mariniert.
Ich habe Zitronensaft drüber geträufelt, gutes Olivenöl, Pfeffer und Meersalz und Parmesan. Das war's.
Dann geht's an die Vorbereitungen fürs Hauptgericht.
Das Hauptgericht ist ein One-Pot-Gericht. Die Nudeln werden nicht extra gekocht, sondern Nudeln und Soße werden zusammen in einem Topf gekocht. Das ist halt sehr praktisch, weil man dann eben nicht zweimal spülen muss oder zwei Platten benutzt. Vielleicht braucht man die ja noch für was anderes, die zweite Platte, sondern man kann es wirklich alles in einem Topf machen. Das ist jetzt One-Pot mit dreierlei Fenchel.
Eine Grundausstattung an Vorräten hat Cornelia Glenz bei sich immer an Bord. Nudeln, Reis, Linsen, Olivenöl und ganz wichtig, Gewürze.
Die habe ich in so kleinen Böckschen irgendwie drin und dann nimmt das auch nicht viel Platz weg.
Für alle frischen Lebensmittel an Bord gilt:
Man muss immer die Lebensmittel nach der Reihenfolge der Verderblichkeit sozusagen aufbrauchen. Also wenn wir jetzt für 3-4 Tage auf dem Turn sind, wird am Anfang der Spargel gegessen, am nächsten Tag vielleicht die Tomaten.
Schalotten, Fenchel und Fenchelsalami klein schneiden, dann noch die Fenchelsamen zerkleinern.
So, jetzt kommt die Gewürzmühle zum Einsatz. Wenn man zum Beispiel keinen Fenchelsamen an Bord hat, geht auch immer ganz gut ein Aquavit oder ein Kümmel.
Erst wenn alles fertig vorbereitet ist, geht's ans Kochen. Fenchel, Salami und Schalotten anbraten, dann die selbstgemachte Gewürzpaste aus Knoblauch und Chili dazu.
Die kommt jetzt in den Topf und jetzt wird es wahrscheinlich auch gleich anfangen zu duften.
Es duftet wunderbar.
Jetzt ist der Fenchel, jetzt kommt der One-Pot-Trick, jetzt kommen die Nudeln dazu.
Und dann Wasser, gerade so viel, dass die Nudeln bedeckt sind. Ganz zum Schluss kommt noch Sahne dazu. Frisch kochen an Bord. Auch Thomas Kuth und Rita Lindenblatt finden das viel besser, als einfach nur eine Dose zu öffnen.
Ja, es macht einfach auch mehr Spaß, ne? Schmeckt ja auch viel besser.
Mit ihren Rezeptvorschlägen erreicht Cornelia Glenz Segler in heimischen Gewässern und weiter weg.
Vor allen Dingen auch, da bin ich immer ganz besonders stolz, so von so Langfahrtseglern. Die schreiben mir dann aus der Südsee, Weltumsegler. Die Leute sind da ganz dankbar für die Tipps und die Rezepte.
Mittlerweile ist der Tisch im kleinen Salon gedeckt. Noch ein Weißwein dazu. Und dann,
ja, guten Appetit.
Guten Appetit.
Guten Appetit.
Schmeckt sehr gut, schmeckt wirklich ausgezeichnet.
Zum Nachkochen gibt es dieses und viele andere Rezepte von Cornelia Glenz in ihrem Blog im Internet unter dem schönen Namen
Die See kocht.
Essen an Bord, früher und heute, vom Containerschiff bis zur kleinen Segeljacht. Das war unser Thema heute im Hamburger Hafenkonzert bei NDR 90,3. Was Sie in der kommenden Woche erwartet, das erzählt Ihnen jetzt noch der Kollege Jan Wulff.
NDR 90,3. Das Hamburger Hafenkonzert.
Vor 50 Jahren, am 31. Mai 1968, machte das erste Vollcontainerschiff in Hamburg am Burchardkai fest. Damit hatte auch hier das neue Zeitalter der Schifffahrt begonnen, das der Container. Zwar hatte der damalige Hala-Chef Ernst Plate sich strikt gegen die Blechkisten ausgesprochen, legendär sein Satz, diese Kiste kommt mir nicht in meinen Hafen, durchgesetzt aber hat sich schließlich der damalige Wirtschaftssenator Helmut Kern. Er ließ das erste Containerterminal im Hafen bauen,
Helmut Kern erinnerte sich immer gern an den Tag, als die American Lancer hier ankam.
Wir haben das Schiff doch mit großem Pomp begrüßt. Es war auch sogar ganz komisch. Ich hielt meine Begrüßungsrede an Land und das Schiff sollte in der Zeit an die Pier gedrückt werden. Und während ich redete, kriegte ich plötzlich einen Zettel. Bitte reden Sie noch weiter. Wir haben noch nicht genug Wasser. Die Schlepper können das Schiff noch nicht die letzten Meter an die Pier drücken. Und da musste ich also, wie man so sagt, filibustern und habe also über alles Mögliche, über Hafenpolitik und Weltwirtschaftspolitik und sonst was geredet. 10 Minuten später lag das Schiff an der Pier und es war alles klar.
Der ehemalige Wirtschaftssenator Helmut Kern. 50 Jahre Containerschifffahrt in Hamburg. Unser Thema im Hamburger Hafenkonzert in der kommenden Woche. Sonntag morgens ab 6 und den Montagabend drauf ab 20 Uhr mit Kerstin von Stürmer.
Hamburg.
Das war's für diesmal. Falls Sie den Anfang der Sendung verpasst haben oder Sie vielleicht Freunden oder Bekannten empfehlen wollen, das Hamburger Hafenkonzert gibt es immer auch bei uns im Internet zum Nachhören unter ndr.de/93 oder als Podcast zum Abonnieren. Tschüss und einen schönen Tag noch. Mein Name ist Petra Vollquarzen.
Das Hamburger Hafenkonzert am Sonntag immer um 6 Uhr früh und Montagabend um 8 bei NDR 90,3. Wir sind Hamburg.